Gut, fange ich mal an. So ziemlich jede Auseinandersetzung über diese Gesellschaft, über ihre Ökonomie, ihre Innen- und Außenpolitik zwischen Kritikern und Befürwortern dieses Systems wird früher oder später immer auf dieselbe Gretchenfrage zugespitzt. Wie hältst du es mit der Demokratie? Es gibt, das wird auch von den Verteidigern des Systems zugestanden, schon einiges zu meckern, schon einiges zu beschweren. Aber der Verweis auf die Demokratie, der gilt immer als sichere Rückzugsbastion für alle diejenigen, die gegen die sonst geäußerte Kritik an dieser Gesellschaft nichts mehr erwidern können. Vor dem Verweis auf Demokratie haben alle Beschwerden klein zu werden. Gegen Demokratie heißt es, kann man einfach nicht sagen. Da hört es sich mit der Kritik auf. Wo darf man denn schon sonst seine Kritik frei sagen, heißt das schlagendste Argument. Dieser Kapitulation schließen sich auch die kritischen Kritiker an. Gerade wenn sie der hiesigen Demokratie vorwerfen, dass die Herrschende noch nicht die wahre Demokratie sei, das Volk noch nicht genug einbezogen wäre, lassen auch sie auf Demokratie nichts kommen. Auch ihnen gelten damit die Demokratie, gilt damit die Demokratie letztlich als Wert, den man nicht begründen muss, wie das Werte so an sich haben. Demokratie sei eben von sich aus schon gut. Deswegen ist Demokratie auch als Maßstab, an dem die Güte jeder politischen Herrschaft beurteilt wird, hoch im Kurs. Wenn ein Herrscher eine bestimmte Politik oder ein ganzes System für undemokratisch erklärt wird, dann muss eigentlich nichts mehr hinzugefügt werden. Mit dem von undemokratisch ist alles erledigt, ist das Urteil über dieses System, über diese Politik gefällt, obwohl man genau genommen bisher nichts anderes oder mit dem undemokratisch nichts anderes über Politik, Führung oder System erfahren hat, als dass sie nicht den Gepflogenheiten hiesiger Demokratie folgen. Was sie sonst noch tun, diese diskreditierten Systeme und Politiken, und irgendwas müssen sie ja tun, denn mit reinem Unterlassen kann man ja keine Politik machen, was sie sonst noch tun, muss nicht weiter untersucht werden. Diese Politik und ihre undemokratischen Führer haben kein Existenzrecht, sind ein einziger Anschlag aufs Volk, ein Verstoß gegen sein elementares Menschenrecht. So hört man Demokratie. Aber warum soll denn bitteschön Demokratie so gut sein? Da gibt es schon Antworten. Ich will drei Antworten mal kurz durchgehen. Nicht, weil sie mich überzeugen, sondern weil sich aus den Antworten oder aus der Kritik einiges über die weitere Fragestellung des heutigen Abends entnehmen lässt. Die erste Antwort. Die Antworten kennt jeder hier im Saal. Die erste Antwort heißt, Demokratie ist die einzig menschengemäße Herrschaftsform. Interessantes Urteil. Es behauptet, dass es der Menschennatur danach verlangt, beherrscht zu werden, regiert zu werden, eine Herrschaft über sich zu haben. Und das heißt nichts weiter, als es der Menschennatur verlangt, sich einer Zwangsmacht zu unterwerfen, die den Menschen ihre Lebensbedingungen diktiert. Das ist schon mal eine sehr absurde Konstruktion, dass die Lebensinteressen der Menschen diesem Urteil zufolge überhaupt erst dann zum Zuge kommen sollen, wenn politische Gewalt sie vorschreibt. Das Ganze ist natürlich ein hübscher, in Anführungszeichen, Gegensatz. Mein Wille, mein Interesse soll erst dann gelten, wenn er nicht mehr gilt. Wenn andere per Zwang über ihn verfügen. Und danach soll es den Menschen auch noch seiner Natur nach ganz getrennt von seinem Willen verlangen. Die Theorie enthält auch noch einen kleinen Widerspruch, den will ich nicht unterschlagen. Der Widerspruch heißt, wer bitteschön soll denn nach dieser Theorie das Herrschaftspersonal stellen? Selbst zu herrschen müsste doch glatt wieder die gerade zitierte Menschennatur sein. Dieses erste Lob der Demokratie lebt also vom ausgesprochenen, vom zugestandenen Wissen um den Herrschaftscharakter von Demokratie. Leugnet Herrschaft überhaupt nicht, stellt es vielmehr als selbstverständlich hin, dass der Mensch über sich Herrschaft braucht, wenn es in so einer Gemeinschaft von Menschen nicht runter und drüber gehen soll. Kennt die ganzen Geschichten mit der Wolfsnatur des Menschen, die erspare ich mir. Dann nun aber Herrschaft. Sie mag so nötig sein, wie sie will, in der ersten Antwort, immer den Ruch von Gewalt an sich trägt, findet sich im Katalog der Lobpreisungen von Demokratie auch ein Argument, welches jetzt, das ist dann die zweite Antwort, belegen soll, dass die eingestandenermaßen doch irgendwie nicht so ganz astreine Herrschaft so schlimm nicht ist, weil sie ist ja demokratisch durchorganisiert. Das ist dann auch schon die zweite Antwort. Hier herrscht Demokratie, Gott sei Dank keine Diktatur. Der Beleg dafür ist auch jedem bekannt, hier darf man, was man in der Diktatur nicht darf, man darf eben, ich habe es schon zitiert, seine Kritik frei äußern und einiges mehr. Das ist natürlich bei genauerer Betrachtung schon wieder ein ziemlich entlarvendes Lob, selbstentlarvendes Lob. Die Güte der Demokratie soll sich daraus ergeben, dass sie nicht ihr Gegenteil ist, eben nicht Diktatur ist. Es ist nicht nur zur einen Seite hin ein sehr mattes Lob, sondern zudem eines, das gar nicht von der Demokratie selbst handelt, über die doch das Lob gehen sollte. Über Demokratie und ihre angeblichen Qualitäten erfahre ich kein Wort, wenn nur dieser negative Vergleich, Demokratie ist nicht Diktatur, bemüht wird. Es ist ein Vergleich, um das nur mal kurz anzudeuten, der es auch in sich hat, der ist eigentlich kein Vergleich. Was soll denn verglichen werden, wenn beide Systeme immer nur jeweils negativ aus dem anderen bestimmt werden? Demokratie zeichnet aus, dass sie nicht Diktatur ist, und Diktatur, dass sie nicht Demokratie ist. Man erfährt weder etwas über Demokratie, sachlich, inhaltlich, noch über Demokratie, noch über Diktatur. Erneut zeigt es sich, dass über demokratische Herrschaft, was sie ist, wie sie aufgestellt ist, wie sie über die Menschen kommt, welche Ökonomie sie verwaltet und so weiter, es kein Urteil braucht, um sie für ziemlich in Ordnung zu befinden. Und noch in anderer Hinsicht ist dieses Lob selbst entlarvend. Es wird nämlich in ihm ungerührt mitgeteilt, dass Herrschaft, Demokratie ist nicht Diktatur, dass Herrschaft auch anders kann, denn nur demokratisch. Da soll einem dann Hitler einfallen und Stalin oder die Notstandsgesetze und so weiter. Und genau deswegen, Demokratie kann als Herrschaft auch anders, soll man ihr dankbar sein. Diese Wertschätzung, die man in Sozialkundebüchern lesen kann, lebt davon, dass demokratische Staatsgewalt als nichts anderes als Beschränkung ihrer selbst vorgestellt wird. Demokratische Herrschaft, soll man gut finden, macht den Willen der Leute nicht gnadenlos nieder, wie man sich das von Diktaturen vorstellt, sondern erlaubt den Bürgern was? Erlaubt ihnen eben Freiheit. Damit fasst sich dieses Lob der Demokratie als Lob des Dürfens, Lob der Erlaubnis durch Staatsmacht zusammen. Es ist also ein Lob, was aus der Position der Unterordnung unter erlaubende Staatsmacht ausgesprochen wird. Man soll es klasse finden, dass die über einem errichtete Herrschaft einem etwas erlaubt. Es ist das, muss man mal festhalten, nichts als ein untertäniges Lob. Es ist ein Lob aus der Untertanenperspektive. An der Stelle möchte ich noch einen weiteren Schluss ziehen, den ich für wichtig halte. Das staatliche Gewähren von Freiheiten verweist eindeutig darauf, dass der Staat nicht als neutrale Instanz wirkt. Dass folglich alle Vorstellungen, die man durchaus auch in linken Kreisen hören kann, vom Staat, vom demokratischen Staat als einem Werkzeug, das vielfältigen, unterschiedlichen Interessen zu Diensten sein kann, dass diese Vorstellung einfach daneben geht. Eine staatliche Erlaubnis zur Willensbetätigung verweist nun einmal auf ganz bestimmte, natürlich jetzt hier noch ganz offene, Staatszwecke. Wer Tun erlaubt, wer dem Tun Wege weist und Grenzen setzt, der offenbart ein positives Interesse am Inhalt des Erlaubten. Bis hierhin, kann man sich jetzt übersetzen, geht es in Ordnung, so will ich der Staat das haben, so entspricht es meinen Zwecken, da sind die Grenzen, darüber hinaus läuft nichts mehr. Natürlich geht diese komische Bestimmung von Herrschaft als System, das Freiheit erlaubt, nicht ohne einen Gegensatz zwischen der Instanz, die erlauben kann, und den Leuten, die diese Erlaubnis wahrnehmen. Und dieser Gegensatz wird mit dem dritten, mit dem klassischsten Lob von Demokratie noch einmal oder soll noch einmal relativiert werden. Das dritte Lob heißt, jeder kennt es, immerhin ist Demokratie Volksherrschaft. Das heißt, nur in der Demokratie ist das Volk der wahre Souverän. Deswegen soll man weiterdenken, letztlich alles, was der Staat dem Volk erlaubt, vom Volk irgendwie selber kommt. Die Vorstellung heißt, jeder kommt hierzulande irgendwie schon zu seinem Zeug, weil er ja selbst Teil der Herrschaft ist. Begründung kennt auch jeder, sie wird am Montag nochmal ausführlicher zum Thema gemacht werden. Das Volk wählt sich eine Regierung und bringt sich damit irgendwie selbst in Herrschaft ein. Merkwürdig ist das schon. Als ob das Volk erst von sich aus Souveränität besitzt, die es dann freiwillig in der Wahl abgibt, damit eine Herrschaft gegen sich und über sich bestellt und sich dann anschließend freiwillig in die Rolle der gehorsamen Partei unter diese Herrschaft begibt. Komisch. Welche souveräne Gemeinschaft, davon geht dieses Lob ja aus, würde so etwas schon anders, sowas schon freiwillig machen? Wohl denselben Gedanken nochmal von der anderen Seite her formuliert. Das Volk bringt danach, nach der Wahl, Gehorsam auf gegenüber einer Herrschaft, die diesem Lob zufolge ihm die Unterordnung unter seine eigene Sache aufnötigt. Es soll sich mithin um ein Volk handeln, das sich in Gestalt einer gewählten Regierung selbst beherrscht. Unfug. Von Herrschaft, von der unterstellten positiven Stellung zur Herrschaft will also auch diese Begründung nicht lassen. Deren Notwendigkeit wird erneut als völlig selbstverständlich unterstellt. Deswegen gibt es auch diese absurde Verdoppelung des Volkes in Herrschaft und Beherrschte. Fazit. Man kann festhalten. Das Urteil über die Demokratie als Wertesystem, meine Überschrift hat ja diese Frage aufgemacht, als Wertesystem, das unhinterfragbar gut gilt, können die Antworten ebenso wenig begründen wie die Vorstellung von einer Volksherrschaft, in welcher die Leute selbst darüber befinden, wo es mit ihnen lang zu gehen hat. Alles trifft die Sache auf keinen Fall. Lobende Urteile über Demokratie beantworten also nicht die Frage, warum Demokratie gut ist, warum angeblich die Menschen unter demokratischen Verhältnissen zu ihren Anliegen kommen, sondern werfen eigentlich nur weitergehende Fragen auf. Ich meine, es sind vor allen Dingen zwei Fragen und denen will ich im Folgenden nachgehen. Erstens, wenn es den demokratischen Staat auszeichnet, dass er Freiheiten erlaubt, dann stellt sich die Frage, welche eigenen Zwecke der Staat mit dieser Gewährung von Freiheiten verfolgt. Was ist es, was der Staat erlaubt und für welche Staatsanliegen stehen diese Erlaubnisse, diese Lizenzen? Zweitens, wenn es den demokratischen Staat zudem auszeichnet, dass er Herrschaft über das Volk ausübt und ihm zugleich Freiheiten gewährt, dann stellt sich die Frage, wie die beiden Seiten eigentlich zusammenpassen. Wie lässt sich denn Herrschaft über das Erlauben von Freiheit, Herrschaft über das Erlauben von Freiheit verwirklichen? Fließen sich nicht Herrschaft und Freiheit aus? Heben die erlaubten Freiheiten nicht umgekehrt Herrschaft auf? Wenigstens treiben sich in diesem Widerspruch von Herrschaft und Freiheit bürgerliche Wissenschaft und komplementär dazu auch linke Theoretiker herum. Wenn die einen sagen, die bürgerlichen Wissenschaftler, unter Berufung auf die erlaubten Freiheiten, dass dann auch keine Herrschaft da sein kann, die Leute unter ihr Regime zwingt. Wo Freiheiten, da keine Herrschaft. Umgekehrt die Linken. Sie deuten auf Zwangsmaßnahmen staatlicher Herrschaft und schließen umgekehrt daraus, dass dann die Freiheiten hierzulande keine, beziehungsweise keine wahren, keine eigentlichen, keine richtigen Freiheiten, sondern nur falsche, formelle Freiheiten sein können. Jeweils wird unter Berufung auf das eine das andere geleugnet. Dabei sind Herrschaft und Freiheit Fakten. Sind gar nicht Resultate theoretischer Erkenntnisse, sondern sind Fakten, die man gar nicht leugnen kann. Deswegen geht es im Folgenden darum, aufzuzeigen, wie es diesen Widerspruch von Herrschaft und Freiheit, der, das sage ich gleich vorweg, übrigens der ganze Witz an demokratischer Herrschaft ist, wie sich dieser Zusammenhang ergibt. Und meine zentrale These des ganzen Vortrags heißt, ich sage sie auch vorweg, es wird sich erweisen, dass Demokratie gerade dadurch, dass sie ihre Herrschaft über das Gewähren von Freiheiten ausübt, die Herrschaftsform der kapitalistischen Klassengesellschaft ist. Mit all dem, was zur kapitalistischen Klassengesellschaft an Ausbeutung, an Gegensatz von Arm und Reich und so weiter dazugehört. Um das nachzuweisen, will ich die klassischen Werte der Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, durchmachen mit Akzent auf Freiheit. Ein bisschen kommt dann auch noch die Gleichheit dran und ein ganz klein bisschen auch noch die Brüderlichkeit. Freiheit. Synonym für Demokratie. Demokratie ist gut, ihr Inhalt ist Freiheit. Freiheit ist der Höchstwert der Demokratie. Ich muss nicht aufzeigen, wo und wie er überall besungen wird, dieser Wert. Was ist ihr Inhalt? Was ist ihr Gehalt? Ich fange mal ein bisschen abstrakt an. Wenn ihr wollt, kann man auch sagen, ich fange mal ein bisschen philosophisch an, aber es ist dann auch gleich wieder zu Ende. Freiheit drückt zunächst nur aus, dass der Mensch ein bestimmtes Verhältnis zu seinem Willen hat. nicht mehr. Der Mensch verfügt aber über einen Willen, setzt sich selbst seine Zwecke und setzt diese praktisch um, was natürlich einschließt, dass er auch über die Mittel verfügt, um diesen seinen Willen zu realisieren, sowohl die sachlichen als auch die geistigen Mittel. Das ist eigentlich schon alles, was man so ganz abstrakt über Freiheit vermelden sollte. Nochmal in Absetzung für diejenigen, die sich in der bürgerlichen Wissenschaft auskennen, gesagt: Mit Freiheit ist gesagt, dass der Mensch kein Trieb- und Instinktwesen ist, also das, was bürgerliche Pädagogik und bürgerliche Psychologie so gerne aus ihm machen möchte. Dann gibt es natürlich Freiheit auch noch als Ideal. Bei Wikipedia habe ich dieses Ideal in klassischer Form gelesen. Freiheit sei, tun und lassen können, was man will, wie man will, wann man will. Dieses Ideal ist insofern albern, als es die Vorstellung von schrankenloser Freiheit enthält. Etwas, was es nicht gibt. Jedermann weiß, vor allem die innere und die äußere Natur setzen nun einmal dem Tun Schranke, dem Willen Schranke, etwas, woran auch ein Robinson nicht vorbeikommt. Da mag der Wille, wie ein Vogel zu fliegen, noch so mächtig sein. Daraus wird einfach nichts. Das ist nun mal eine Schranke der Natur. Der philosophische Freiheitsbegriff ist eigentlich, müsste deutlich geworden sein, wenig erhellend. Wenig erhellend. Er formuliert eigentlich nur eine Verdoppelung. Die Rede vom freien Willen ist genau genommen ein Pleonasmus, also der berühmte weiße Schimmel. Den unfreien Willen gibt es nicht. Bei unfreiem Willen reagiert Zwang und eben nicht der Wille. Das heißt, das mit der Freiheit läuft letztlich auf Folgendes hinaus. Wenn ich überlege und tue, was ich will, dann habe ich mich eben ganz frei für etwas entschieden. Dann habe ich mich für ein bestimmtes Tun entschieden. Nie habe ich mich entschieden, frei zu sein. Ich wache nicht morgens auf und sage, ich will heute mal frei sein. Das ist absurd. Und die Formulierung, heute nehme ich mir frei, weiß man, meint was ganz anderes. Verweist auf, nicht auf Freiheit als Inhalt des Tuns, sondern auf Befreiung von Pflichten, um den mal ganz bestimmten eigenen Neigungen nachgehen zu dürfen. Letztlich verweist damit die Freiheitsbestimmung immer nur auf die eine Frage, ja, was ist es denn nun, was du willst? Was sind deine Anliegen? Was sind deine Wünsche? Was sind deine Interessen, die du dir frei wählst? Etwas anders verhält es sich, wenn in politischen Auseinandersetzungen Freiheit gefordert wird, wenn für Freiheit gekämpft wird. Wer Freiheit fordert, der weiß, der kennt, der erfährt äußere Beschränkungen, welcher Art auch immer, seiner puren Willensäußerung, weniger seiner puren Willensäußerung, muss ich sagen, als vielmehr seiner deren praktischer Umsetzung. Ohne solche Schranken will er sich auf seinen Willen beziehen und diesen Willen realisieren können. Der Wunsch bzw. der Kampf für Freiheit ist also eigentlich die Äußerung eines negativen Interesses. Keine Unterdrückung, keine Beschränkung des willentlichen Tuns, keine Bevormundung, kein Zwang ist der Inhalt dieses Wunsches. Dieser politisch bestimmte Ruf nach Freiheit der auf Verhältnisse verweist, in denen politische Kritik an der Tagesordnung ist, ist übrigens bei solchen Verhältnissen überhaupt nicht die passende Antwort. Passend wäre, wenn Beschränkungen, wenn Schrankungen, wenn Bevormundung entdeckt wird, passend wäre allein der Kampf gegen diese Beschränkungen, beziehungsweise gegen die Mächte, die sie aufbauen. Was steht, hieß die Frage, der Realisierung meines bestimmten Interesses im Wege? Was sind die Hindernisse? Was muss weggeräumt werden, damit ich zum Zuge kommen kann? Der Haken am puren Freiheitswunsch in den sonstigen Freiheitskämpfen besteht also darin, dass er gar keinen anderen Adressaten hat, als genau jene Mächte, die er als die Schranken seines willentlichen Tuns identifiziert hat. Ausgerechnet bei denen wird dann um Freiheit gebettelt. Noch eine kleine Ergänzung dazu. Findet man umgekehrt Verhältnisse vor, fragt mich nicht wo, in dem diese Zwänge und Beschränkungen bereits abgebaut sind, dann ist deswegen nicht etwa Freiheit verwirklicht. Unter solchen Verhältnissen wird vielmehr jedes Freiheitsgerede völlig obsolet. Wo nur Interessen zählen, wo die Verfolgung des eigenen Nutzens nicht permanent im Gegensatz zu den Interessen anderer gerät, herrscht nicht Freiheit, sondern heißt, herrscht der Materialismus des Bedürfnisses. Deswegen, auch das nur in diese Fußnote noch mit reingemacht, ist Kommunismus nicht etwa ein Eldorado der Freiheit, sondern ein Eldorado des planvoll organisierten Materialismus. Der Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit ist überwunden. Ende der Fußnote. Hierzulande muss man sich Freiheit nicht wünschen, muss man Freiheit nicht erkämpfen, es gibt sie. Und das meine ich ganz unironisch. Wir leben in einem freien Land, in welchem uns vielfältige Freiheiten als Rechte gewährt werden. Das ist in der Tat das Wesen von Demokratie und deswegen hat der bürgerliche Staat sich die Freiheitsrechte als Selbstverpflichtung auch ins Grundgesetz geschrieben. Das oberste und alle Freiheiten zusammenfassende Prinzip im Grundgesetz, ich erinnere nur daran, Artikel 2, Absatz 1, lautet, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Darüber sollen wir uns, hat man in der Schule gelernt, freuen, dem Gewährer Dank zollen und sehr verantwortlich mit diesem gewährten Freiheitsgeschenk umgehen. Man weiß ja, wie schnell es mit der Freiheit auch wieder ein Ende haben kann. Wie das geht, dieser verantwortliche Umgang mit Freiheit, ist in der zweiten Hälfte des Satzes auch gleich mit ausgesprochen. Das lernt man auch, ich sage es mal in der volkskundlichen Weise, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Diesen Freiheitsartikel, diesem sehr abstrakten Freiheitsartikel, lässt sich schon ziemlich viel von dem entnehmen, was die Demokratie diesen, zitiere mal Heine, ich finde das immer noch schön, großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitspflegeln, auszeichnet. Erstmal, die politisch erlaubte, gewährte Freiheit hierzulande ist also nicht, wie ich es eben unter dem philosophischen Teil angedeutet habe, philosophischen Teil, nicht das reine Verhältnis der Menschen zu ihrem Willen, sondern ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Leute. Freiheit ist von vornherein in der Demokratie ein politisches Verhältnis. Es ist ja die Staatsmacht, der die Bürger unterworfen sind, die ihnen individuell und im Verkehr untereinander so einiges erlaubt. Naja, und das ist ja auch wirklich so. In der Tat dürfen sie ihre Interessen frei formulieren und sich um deren Durchsetzung, also um ihr privates Wohl kümmern. Ihr Wille ist ihnen nicht vorgeschrieben. Sie dürfen vielmehr ihren eigenen Willen haben. All das und noch mehr gehört zu dem Artikel 2, zu der Entfaltung, zu der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist bereits alles andere als gemütlich. Als Objekte von Herrschaft, die sie sind und bleiben, ist den Menschen hierzulande die Freiheit des Wollens zugestanden. Anders und vom Staat her gesagt, als Herrschaft, die die Leute unter seine Obrigkeit zwingt, räumt der Staat ihnen das Verfügungsrecht über ihren eigenen Willen ein. Verfügungsrecht, man kann auch sagen, über ihre eigene Willentlichkeit ein. Dem Willen, den der Mensch doch sowieso hat und betätigt, völlig unabhängig von Staatsmacht, fügt die oberste Gewalt in der Demokratie mit diesem Artikel 2 das Attribut des Dürfens hinzu. Ich, die über euch herrschende Gewalt, erlaube euch zu dürfen, zum Beispiel eure Persönlichkeit frei zu entfalten. Deswegen ist diese oberste Staatslizenz auch alles andere als ein Grund für ein großes Dankeschön. Für den Willen, sich frei zu entfalten, bräuchte es ja nun wirklich keine Erlaubnis, zumal eine von einer herrschenden Gewalt. Diesen freien Willen, den hat man, den entwickelt man ohnehin. Dennoch, vielleicht gerade deswegen, erachtet der Staat diese Freiheitslizenz nicht für überflüssig. Kein Wunder, denn mit der gewährten Freiheit setzt der Staat in der Demokratie die Kontrolle des Willens der Bürger auf die Tagesordnung. Lizenz zur Freiheit ist Kontrolle des Willens durch den Staat. Und zwar als umfassende, allgemeine und permanente Kontrolle des Willens. Denn gerade dadurch, dass dem erlaubten Willen in Artikel 2 überhaupt keine inhaltlichen Vorschriften gemacht werden, kein bestimmtes Wozu des Willens hinzugefügt wird, keine Richtung vorgegeben wird, in der die Persönlichkeit entfaltet werden soll, ist die Sache umfassend, allgemein und permanent. Die staatliche Lizenz zum Wollen ist gerade in ihrer Abstraktheit sehr totalitär gedacht. Das unterscheidet übrigens die Demokratie von vorbürgerlichen Formen von Herrschaft. Das weiß man. In vorbürgerlichen Formen von Herrschaft war den Untertanen je nach Stand, zum Beispiel im Feudalismus, ganz bestimmte inhaltliche Vorgaben für ihr Wollen gemacht worden. Leibeigene mussten für den Herrn in frohen Arbeit schuften. Ritter mussten für ihre Herren Land, Gold oder ein Fräulein rauben, manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge. Es ist egal, die demokratische Obrigkeit sagt nicht, ihr müsst dies und das für mich erledigen. Das ist eure gesellschaftliche Bestimmung. Sie sagt vielmehr, ihr dürft euer eigenes Zeug machen. Dürft euch um euch selbst kümmern. Das kennt man in der Formulierung, seid eures Glückes Schmied. Und genau dieses, ihr dürft euch um euer eigenes Zeug kümmern, ist es, was die Bürger hierzulande gründlich missverstehen. Bei ihrer Begeisterung um das Dürfen, hurra, ich bin kein Sklave mehr, wird ein wenig unterschlagen, dass jede Freiheit zwangsläufig einen Haken haben muss, die gewaltsam eingerichtet und gewaltsam aufrechterhalten wird. Es fühlt sich denn der Staat auch keineswegs als Dienstleister an ihrem Willen, an ihren Interessen, an ihrem Nutzen auf. Die Aufforderung, ich erlaube euch, dass ihr euer Zeug machen dürft, ist weniger großzügig, weniger hilfreich, als sie von so vielen gedeutet und gehandelt wird. Denn diese Lizenz heißt, erstens, ihr habt unter der Herrschaft meiner Erlaubnisse und nur unter der zurechtzukommen. Und diese Lizenz heißt zweitens, ihr habt euch selbst darum zu kümmern, wie ihr darin zurechtkommt. Ich bin nicht derjenige, der für euch sorgt. Wundern darf das niemand, denn Freiheit als Lizenzierte ist ja, wie ich gesagt habe, nichts anderes als ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Menschen. Und das heißt, das Maß ihrer Freiheit, das Maß ihrer erlaubten Freiheit, bekommen sie von dieser Macht diktiert, was eben Aufsicht und Kontrolle zwangsläufig einschließt. Ich bin der Freiheitsgenehmiger, sagt der Staat, Ich erlaube euch, dass ihr eurem Willen im Rahmen der staatlichen Erlaubnisse, aber eben auch nur im Rahmen dieser Geltung verschafft. Und das heißt im Klartext, die Interessen und Bedürfnisse der Leute gelten nur insofern und können auch nur dann praktisch werden, wenn sie sich auf den rechtlich vorgeschriebenen Wegen und im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen Grenzen bewegen. Der Mensch, der seine erlaubte Freiheit genießt, hat sich folglich in der staatlich vorgegebenen Welt von Rechten und Pflichten einzurichten. Übrigens fängt die Einübung in dieses vertrackte Verhältnis schon früh an. Das weiß man, kleine Kinder, die nachmittags am Kuchentisch sitzen und einen Satz anfangen, wenn sie Torte haben wollen, ich will, hören dann schon sofort die Worte, wie heißt das Wort, wie heißt das Wort? Und da sie wissen, dass ihr Wollen nur als von den Erziehungsinstanzen gewährtes gilt, antworten sie brav, ich möchte, bitte, danke und so weiter. Ich habe noch gelernt, Kinder mit einem Willen kriegen wir es auf die Brillen. Ja. Siehst du? Die erste Merkwürdigkeit der demokratischen Herrschaft besteht folglich darin, dass sie paradoxerweise auf dem erlaubten Willen der Leute, auf der ihnen gewährten Freiheit gründet. Genau so gehören Zwangsgewalt und Freiheit demokratisch zusammen. Und zwar, wie man gleich sehen wird, kapitalistisch notwendig. Mit der Herrschaft ist nicht die Freiheit durchgestrichen, wie die Linken sagen, und mit Freiheit nicht die Herrschaft, wie die bürgerlichen Ideologen sagen. Das Entscheidende besteht auch nicht darin, dass der Staat den freien Willen schafft, den haben die Leute, sondern er erlaubt ihn. Und damit hat er nicht etwa den Menschen in dem, was er will, ins Recht gesetzt, sondern hat den Menschen als ein neues Konstrukt geschaffen. Er hat den Menschen damit als Rechtsperson geschaffen, als Dürfer und Müsser. Die Menschen müssen sich als Dürfer und Müsser auf ihren eigenen Willen beziehen. Das ist der Inhalt des Menschen als Rechtsperson. Und die Menschen funktionieren als diese Rechtsperson am besten, wenn sie sich von morgens bis abends fragen, ob sie dürfen, was sie wollen. Und der Mensch ist ganz mit der Rechtsperson verschmolzen, bei dem sich jedes Wollen, jedes besondere individuelle Interesse schon ganz ins Dürfen verflüchtigt hat. Das ist denn auch der ganze und recht trostlose Inhalt von staatlich gewährter Freiheit. Es ist die Herrschaft, die den Bürger auf lizenzierte Freiheit verpflichtet und sich so seiner Unterordnung versichert. In der lizenzierten Freiheit ist aber noch eine weitere Bestimmung eingeschlossen. Die ist übrigens genauso abstrakt wie die Unterkontrollesetzung des Willens. Sie besteht in dem auch schon zitierten, in der auch schon zitierten zweiten Hälfte des Artikels 2, also Entfaltung, freie Entfaltung der Persönlichkeit, sofern er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Beziehungsweise meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Was heißt das? Wichtig, der Staat verbietet mit diesem Zusatz nicht etwa den Aufstand gegen seine verfassungsmäßige Ordnung, den Bürgerkrieg oder Klassenkampf, also fundamentale Angriffe auf den ganzen Freiheitsstaat. Hier ist nicht im Artikel 2 die Rede davon, wie er mit seinen Feinden umzugehen gedenkt. Gegen Angriffe von dieser Seite hat er sich ganz in anderer Weise mit seinem Sicherheitsapparat ausgerüstet und vorgesorgt. Nein, dieser Zusatz im Artikel 2 bestimmt vielmehr die Freiheit näher, die er seinen Bürgern gewährt, die sich bei ihm einrichten. Darum geht's. Er verkündet, dass deren Freiheit, die seiner Bürger hierzulande, dort endet, wo sie ihresgleichen, also die Freiheit ihrer Mitbürger, beschneidet. Dort muss der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt eingreifen, sagt der Artikel 2, wo sich im alltäglichen Freiheitsgebrauch Kollisionen zwischen den Bürgern ereignen. Und das ist die zweite Merkwürdigkeit dieser Freiheitslizenz. Kaum sind nämlich die Bürger ermächtigt, sich um sich zu kümmern, werden sie von ihrer Obrigkeit erneut per Grundgesetz wiederum eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Verfolgung dieser ihnen erlaubten Freiheiten ständig anderen Bürgern in die Quere kommen und damit deren erlaubte Freiheit beeinträchtigen. Der Schluss, den man daraus aus der zweiten Hälfte von Artikel 2 Grundgesetz ziehen kann, liegt, glaube ich, auf der Hand. Es ist zu vermuten, dass diese Bürger dann wohl recht prinzipiell mit ihren alltäglichen Anliegen, dem, was sie so von morgens bis abends machen, und zwar alle, einen negativen, also sich ausschließenden, also von gegensätzlichen Interessen geprägten Bezug aufeinander haben. Ganz offensichtlich betreiben sie in der Verfolgung ihrer Anliegen die Schädigung anderer nicht als Zweck, aber im Resultat. Und zwar in einem Umfang, in einer Bedeutung, in einer Wucht, sodass im Grundgesetz gleich die härtesten Drohungen, und zwar gleich dreifach, ausgestoßen werden. Die Kollisionen sind Rechtsbruch, Gewalt, verstoßen damit zugleich gegen die Grundordnung der Gesellschaft, muss Gewalt her, und gegen das Sittengesetz, das, wie man gelernt hat, diese Gewalt auch nur heiligt. Man erfährt erneut in Artikel 2 nichts Genaueres darüber, worin denn nun die Beeinträchtigung der Freiheit des anderen besteht. Das heißt, so abstrakt die Ermächtigung der Freiheitsnutzung, erste Abteilung, ist, so abstrakt ist die Angabe der Schranken. Man erfährt im ganzen Artikel 2 nur, dass diese Freiheitskollisionen offensichtlich im Verkehr der Leute unabwendbar sind, an der Tagesordnung sind, mehr nicht. Aber auch das reicht schon, um unmissverständlich mitzuteilen, von Staats wegen, dass das Verhältnis der Leute untereinander eine faire ist, die ständiger staatlicher Beaufsichtigung, ständiger Kontrolle durch die Staatsgewalt bedarf. Es bedarf also, dass mit den Gegensätzen zwischen den Menschen weitere Aufklärung, zumal das Verhältnis der Leute zueinander ja staatlich bestimmt ist, in Rechtsverhältnisse gekleidet ist. Was meine ich damit? Die Menschen treten ja als Rechtspersonen an, als Woller, als Dürfer und Müsser, wie ich gesagt habe. Sie treten einander gar nicht mehr waldursprünglich jungfräulich mit nichts anderem als ihren puren, schlichten, aus sich selbst heraus generierten Interessen gegenüber. Diese unerwünschten Kollisionen ergeben sich also nicht daraus, dass etwa der eine zum anderen in Abwandlung eines euch allen bekannten Werbespruchs sagt, ich nehme mir dein Haus, dein Auto, dein Pferd und deine Frau. Das bringt natürlich auch Kollisionen mit sich. Wahrscheinlich ziemlich heftige. Jene Kollisionen, vor denen aber in Artikel 2 gewarnt wird, sind solche ihrer erlaubten Freiheiten, ihrer lizenzierten Freiheiten, mithin ihrer schon am Dürfen und Müssen ausgerichteten bis relativierten Interessen. Also Kollisionen zwischen ihnen als Rechtspersonen. Deswegen heißt es auch im Grundgesetz nicht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit hört da auf, wo ich das Interesse des anderen verletze. So wird es manchmal gedeutet. Sondern da steht, nur so weit darf man sie wahrnehmen, wie sie nicht die Rechte anderer verletzt. Damit ist zugleich einer Ideologie, einem Gerücht, einem verbreiteten Gerücht der Boden entzogen, das da heißt, dass eigentlich Zusammenstöße zwischen Bürgern, dass es da richtig so knallt, nur dort passieren, wo das Recht nicht greift, wo Interessen also pur, rücksichtslos durchgesetzt werden. Nein, von wegen. Mit der staatlichen Zurichtung der Interessen zu Rechten ist der negative Bezug der Menschen aufeinander, ihr Gegensatz zueinander nicht verschwunden, sondern wird als dieser negative Bezug erhalten. Sonst wäre der Satz, soweit sie nicht die Rechte anderer verletzen, nicht verständlich. Daraus ergeben sich die nächsten Fragen, die aufzuklären. Ja, die eine habe ich schon angedeutet. Worin bestehen nun sachlich materiell die Gegensätze zwischen den zur Freiheit ermächtigten Leuten? Erste Frage. Warum werden die in der bürgerlich-demokratischen Gesellschaft denn nicht abgeschafft, wenn sie den Staat zerstören, sondern erhalten? Wie werden sie erhalten? Wie findet ihre staatliche Regelung statt? Und warum sind diese Kollisionen so geartet, dass sie immer gleich an staatlich Eingemachte gehen, also die staatliche Grundordnung, die verfassungsmäßige Grundordnung stören? Darüber soll es jetzt im nächsten Teil gehen. Ich habe ihn überschrieben, Freiheit und Eigentum. Ich meine, dass man die Aufklärung über diese Gegensätze, über diese Kollisionen recht gut ermitteln kann, wenn man sich mal genauer vor Augen führt, wie Rechtspersonen in ihrem Freiheitsgebrauch eigentlich agieren. Was sie eigentlich tun, wenn sie ihre Freiheit, ihre erlaubte Freiheit gebrauchen. Ich will das mal ganz elementar aufziehen. Das Erste, was der Mensch mit seinem Freiheitsgebrauch anstellt, ist, er muss sich natürlich was zum Knuspern besorgen. Er muss Zugang zu Mitteln seines Bedürfnisses, Lebensmittel im weitesten Sinne sich verschaffen. Übrigens darf er das hierzulande, gehört zur freien Entfaltung mit dazu und irgendwie wird er das ja wohl auch müssen. Und bei Verfolgung dieses Anliegens, dieser ersten Abteilung des Freiheitsgebrauchs, stößt er erstens auf jede Menge, ja sogar ziemlich zur Schau gestellten, sich ziemlich in Schaufenstern aufdrängenden Überfluss an Lebensmitteln in allen Farben, Größen und Formen. Klasse. Zweitens aber stößt er zugleich auf die lizenzierte Freiheit eines Menschen, der sich Verkäufer schimpft und seinen Krempel Waren nennt. Das ist dann schon weniger erfreulich. Denn der bietet ihm zwar den ganzen Warenplunder auf dem Markt an, darf ihm aber auf der Grundlage staatlicher Erlaubnis den Zugang zu dieser Sorte stofflichen Reichtums, Gebrauchswerte verwehren, wenn der Bedürftige mit nichts anderem ankommt als mit eben seinem Bedürfnis. Dieser Mensch erfährt also schnell eine Grundregel über diese Gesellschaft, so schiebt sich nichts, weder mit guten Argumenten noch mit offensichtlicher Bedürftigkeit, lässt sich dem Warenverkäufer ein Lebensmittel entlocken. Mit dieser Sorte Freiheitsgebrauch komme ich nicht über die Runden. Und wer dann einfach irgendeinen Gebrauchswert, sagen wir einen Pullover aus dem Regal nimmt und ihn etwa, vielleicht friert ihn, anzieht, ihn also seiner gebrauchswertmäßigen Bestimmung zuführt, der erfährt handfest, was es mit der erlaubten Befriedigung seiner Bedürfnisse hierzulande auf sich hat. Er erfährt, dass er sich mit seinem Interesse an was Warmen, einem Rechtsverhältnis namens Privateigentum, und damit zugleich an einem, an dem Interesse einer Person, der dann Privateigentümer heißt, vergangen hat. Und darüber erfährt er exemplarisch, dass hierzulande jedes Lebensmittel und auch jedes Mittel zur Herstellung von Lebensmitteln zunächst als Privateigentum existiert, an das nicht heranzukommen ist, wenn er nicht seinerseits als Privateigentümer auftritt. Wir wissen, dass er mit Geld auftreten muss, mit einem Privateigentum auftritt, das die Interessen des verkaufenden Privateigentümers bedient. Genau das ist der Respekt, den er dem Privateigentümer, der Waren verkauft, zollen muss. Ohne diesen Respekt, also beim Nehmen, Klauen, Rauben, Plündern, würde er sich an der Freiheitslizenz des Warenverkäufers vergehen, aber nicht nur an der. Nicht nur an der. Zugleich lässt er es damit an Respekt gegenüber dem staatlichen Lizenzgeber fehlen, der ja ganz als Schützer des Rechts auf Privateigentum agiert. Grundgesetz Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Damit ist jetzt zum ersten Mal ermittelt, welchen Zweck der Staat mit dieser Freiheitslizenz verfolgt. Er sagt damit nicht mehr und nicht weniger zu seinen Bürgern als: Verhaltet euch, respektiert euch, behandelt euch als Privateigentümer, als die habe ich euch nun bestimmt. Das ist eure erste und grundlegendste ökonomische Existenzform, als Dürfer und als Müsser. Das heißt, als diese Rechtspersonen seid ihr in erster Linie Privateigentümer. Meine Erlaubnis, dass sich hierzulande jedermann um sich selbst kümmern darf, hat jetzt seinen ersten Inhalt, schließt also selbstverständlich ein, dass jedermann dabei nur als Privateigentümer agiert und allein aus diesem, aus dem Privateigentum, seinen Nutzen ziehen darf. Nur aus dem, was er als Privateigentum besitzt, darf er hinfort seinen Nutzen ziehen, egal worin auch immer dieses Privateigentum bestehen mag. Das spielt zunächst keine Rolle. Das darf ist natürlich jetzt ziemlich gemogelt, weil niemand das Privateigentum als Bezugspunkt seines gesamten Lebens jetzt bestimmt ablehnen kann. Die Freiheitslizenz ist also in erster Linie die Pflicht, sich im Gebrauch der Freiheit der ökonomischen Logik des Privateigentums zu unterwerfen. Übrigens sollte damit noch eine kleine Fußnote: auch jenes Lob des Privateigentums von Tisch sein, das jedermann auch gelernt hat, in der Familie, in der Schule und so weiter. Wer das Privateigentum schätzen gelernt hat, weil er zu seinem Zeug und der Berufung auf den Staat Schutz reklamieren kann, wer also sagt, das ist meins, das gehört mir und das darf mir niemand nehmen, der hat einen Knall. Und zwar einen doppelten Knall. Denn vor dem Haben, auf das er jetzt so stolz ist, das er so preist, für das er dem Staat so dankbar ist, steht nun zunächst mal das Bekommen, die Aneignung all dessen, was dann, und das ist der zweite Knall, doch nicht wegen des Habens geschätzt wird, sondern wegen des Benutzens geschätzt wird. Und da liegt dann auch der Haken beim staatlich geschützten Privateigentum. Das mit der Aneignung, mit dem Bekommen, weiß man, das ist unter privateigentümlichen Verhältnissen nicht so ganz einfach. Jeder Bedürftige ist nämlich von den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung durch nichts anderes als durch dieses Rechtsinstitut des staatlich geschützten Privateigentums erst einmal ausgeschlossen. Da hilft auch die Beteuerung nichts, Ich habe das mal bei Karstadt erlebt, ein kleines Kind in der Spielzeugabteilung griff sich einen Teddybär und spielte damit. Die Mutter sagte, das gehört dir nicht, da darfst du nicht mit spielen. Da sagte das kleine Kind, das macht nichts, das kann ruhig Herrn Karstadt gehören, ich will ja bloß damit spielen. Also da hilft auch die Beteuerung nichts, dass man am Eigentumsverhältnis gar nicht rütteln will, wenn man den Pullover überzieht. Dass also der Pullover ruhig Herrn Karstadt oder Frau H&M weiter gehören kann, Hauptsache er kleidet oder wärmt mich. An dem harten, im Kapitalismus eingerichteten Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis kommt hierzulande niemand vorbei. Ich halte fest, das Verhältnis von Freiheit zu Eigentum. Da alle Sachen, die freigesetzte Privatpersonen für ihren Lebensprozess brauchen, in dieser Gesellschaft Privateigentum sind, kommt niemand um die praktische, theoretisch ist eine andere, praktische Anerkennung des Systems des Privateigentums herum. Die Wahrnehmung dieser immer so hochgelobten, verordneten Freiheit lebt von nichts anderem als von der Anerkennung des Privateigentums, aus dem sich alle Gegensätze und Kollisionen, auf die der Staat ganz abstrakt im Grundgesetz verweist, Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Anders gesagt, der zentrale und lebensbestimmende Witz an der erlaubten Freiheit ist das Privateigentum. Die erlaubte Freiheit ist in ihrem ökonomischen Kern nichts anderes als die Verpflichtung aller Bürger auf das Privateigentum und seine ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, um die sich nun mal der ganze Kapitalismus dreht. Ihr Interesse an einem ordentlichen Leben ist damit von Staats wegen unwiderruflich an das Privateigentum gebunden. Es lautet, aus dem Privateigentum, aber nur aus diesem, dürft ihr für euch den optimalen Nutzen herausholen. Das dürft ihr alle gleichermaßen. Ich habe es schon gesagt. Egal wohin auch immer eure Freiheit, euer Privateigentum besteht. Aufpassen an der Stelle. Damit ist nicht etwa Freiheit durchgestrichen. Die Lizenz zur Freiheit existiert ja. Die erlaubte Freiheit ist ja weiterhin die Grundlage. Sie hält nur eine unhintergehbare Bedingung. Und diese unhintergehbare Bedingung heißt Privateigentum. Das Dürfen bleibt. Es hat sich bloß auf diesem ökonomischen Müssen, auf dieser ökonomischen Grundlage zu entfalten. Jedermann hat Zugang zur gesamten Warenwelt, zu allen Berufen. Nur ist es eben Zugang zur Warenwelt und nicht zu Gebrauchswerten. Zugang zur Berufen und nicht zu selbstbestimmter, wie heißt das, kooperativer, arbeitsteiliger, geplanter Tätigkeit. So, nun zu den Kollisionen selber. Sie hängen daran, dass der Eigentümer, der Privateigentümer, ein exklusives Verfügungsrecht über sein Eigentum hat. Wie nimmt er das eigentlich wahr? Dieses exklusive Verfügungsrecht, wo er doch an den Waren selbst, die er da im großen Haufen in seinem Lager oder in seinem Geschäft hat, überhaupt selbst kein stoffliches Interesse hat. Er hat sie doch gar nicht produzieren lassen oder in Besitz genommen, um sie selbst zu benutzen, um sie selbst zu verspeisen. Sprich, sein Interesse an privater Verfügung über dein Zeug besteht nicht im Benutzen der konkreten Lebensmittel. Das heißt, im Privateigentum ist immer ganz eindeutig die Trennung von Verfügung und stofflicher Nutzung von Waren verankert. Wer über sie als Eigentümer verfügt, will sie für sich gar nicht stofflich in ihrem Gebrauchswert benutzen. Und wer sie benutzen will, verfügt nicht über sie als Eigentum. So beginnt die ganze Kollision zwischen Eigentümern. Und kein Staat sagt übrigens an der Stelle, hallo Privateigentümer, nun hab dich nicht so. Du benutzt das Zeug doch selbst gar nicht und du hast so viel bei dir rumliegen, gib es doch an die Bedürftigen raus. Nichts da. Dafür sind dem Staat das Privateigentum und dessen ökonomische Leistungen viel zu heilig. Der Privateigentümer, der seine Waren, wie eben gerade entwickelt, nicht zum Selbstverbrauch bestimmt und dennoch erst einmal alle Welt von ihnen ausschließt, hat jedoch andererseits überhaupt nicht vor, sie der Menschheit vorzuenthalten. Im Gegenteil, er schleppt sie ja auf den Markt. Wenn er sie vorenthalten würde, würde sie ja nicht auf den Markt schleppen. Der im Privateigentum steckende Ausschluss aller an dem Gebrauchswert der Dinge interessierten Menschen ist beileibe nicht sein Zweck. Er sagt nicht, ich lasse niemanden ran, ich will es alleine fressen. Der Ausschluss ist nichts anderes als sein Mittel. Er will und soll übrigens auch von diesem Privateigentum einen anderen Gebrauch machen. Das heißt, er will und soll seine ökonomische Macht über die Waren, diese private Verfügungsmacht über den Haufen konkreter Gebrauchswerte, aus denen seine Waren bestehen, verwandeln, in Geld verwandeln, also in die allgemeine Verfügungsmacht. In die Verfügungsmacht, mit der man an jeden Reichtum, ganz egal welcher stoffliche Qualität er aufweist, herankommen kann. Das ist das mit dem Privateigentum gegebene Interesse. Reichtum sind die Waren für den Privateigentümer also nicht in dem, was sie sachlich sind, in ihrer stofflichen, gebrauchswertmäßigen Qualität, sondern Reichtum sind sie allein in ihrer vom demokratischen Staat geschützten, rechtlichen, kapitalistischen Qualität. Und mit diesem staatlichen Schutz des Privateigentums ist natürlich genau dieses Interesse des Privateigentümers geschützt. Ich kann sogar sagen, zum zwingenden Interesse des Privateigentümers erklärt. Er soll aus der Verfügungsmacht durch den Verkauf allgemeine Verfügungsmacht, also Geld, und zwar mehr Geld, als er vorgeschossen hat, herausschlagen. Wo dieses Interesse nicht bedient wird, wird keine Ware herausgerückt, das weiß man, egal wie groß das Bedürfnis danach ist. Und was das alles in der Welt an Hunger und Elend anrichtet, muss ich nicht ausführen. Machen wir noch einen Moment weiter mit dem Warenverkäufer. Findet der Warenverkäufer nun einen Privateigentümer, der Geld sein eigen nimmt? Und für Geld als Privateigentum gilt haarscharf derselbe Schutz des Privateigentums wie für die anderen Waren auch. Er darf es sparen, er darf es anlegen, er darf es ausgeben, er darf es verschenken, er darf seine Wand damit tapezieren. Also findet der Warenverkäufer einen Eigentümer, der Geld sein eigen nennt, dann geht es mit dem Freiheitsgebrauch zwischen den beiden endlich voran. Jetzt stehen sie sich nicht mehr gegenüber, auf der einen Seite der Warenverkäufer mit den Rechten des Privateigentümers ausgestattet und der andere mittellos und damit mit einem unberechtigten Interesse ausgestattet, sondern jetzt sind sie beide gleichermaßen berechtigte Privateigentümer. Der eine hat Waren als Privateigentum, der andere hat tatsächlich sein Bedürfnis inzwischen mit Geld ausgestattet. Das heißt, jetzt stehen sie sich gegenüber und haben die Aufgabe, sich als Privateigentümer zu respektieren, und zwar als solche, die mit unterschiedlichen Waren antreten, also etwas voneinander wollen. Und doch zeigt sich sofort in der Art und Weise, wie sie aufeinander zugehen, obwohl sie jeweils das, was der andere sein Eigentum nennt, haben wollen, weil vielleicht besser, zeigt sich sofort, dass dabei keineswegs Harmonie herrscht. Jede Seite will, das ist ja ein Teil der erlaubten Freiheit, aus ihrem Privateigentum ja den optimalen Nutzen herausholen. Jede Seite konkurriert also mit dem Gegenüber darum, wer aus diesem Tauschgeschäft mehr für sich herausschlägt. Keine Harmonie, auch so übersetzt in die Logik des Tausches, Der eine will für seine Ware möglichst viel und gutes Geld und der andere aus seinem Geld möglichst viel und gute Ware. Das passt nicht zusammen. So wie die verrechteten Freiheitslizenzinhaber jetzt gegenüberstehen, passt das nicht zusammen, wenn sie auf ihrem Interesse insistieren. Und das ist dann auch der Witz aller Kollisionen beim Warentausch. Da ist der Wunsch, den anderen übers Ohr zu hauen, mächtig, aber daraus erklärt sich zum Beispiel auch die ganze selbstbetrügerische Ideologie des Schnäppchenkäufer, wo jeder zu seinem Kauf sagt, das war ein Schnäppchen. Also das ist ein einseitig nur zu meinen Gunsten aufgegangenes Kaufinteresse. Das sind beide Sachen, die aus der Kollision, der nicht ausgehebelten Kollision zwischen Privateigentümern resultieren. Die Verrechnung der Interessen der Privateigentümer geht also mitnichten in einem Interessenausgleich auf. Die Gegensätze bleiben bestehen. Sie nehmen nur eine neue, vom Staat verfügte Form an, in der beide jeweils ihrem Interesse nun als Rechtspersonen, Käufer und Verkäufer nachgehen dürfen. Es wird also von Staatswesen, womit weiß man auch, mit einem Vertrag passend gemacht, was erstmal so nicht passt. Der Tausch nimmt die Rechtsform des staatlich verfügten Vertrages an. An den müssen sich beide Seiten halten. Und was ist ihnen jetzt erlaubt als Vertragspartner? Wie sieht der wechselseitig erlaubte, vorgeschriebene Respekt von Privateigentümer zu Privateigentümer nun aus? Weiß man. Für bestimmte Waren darf der Verkäufer die im Preis bezeichnete Geldsumme verlangen und umgekehrt hat der Käufer bei der Entrichtung des Preises das Recht auf den adäquaten Gebrauchswert. Wenn das in Ordnung ist, ist der Tausch in Ordnung und der Staat ist es dann zufrieden. Der interessiert sich weder dafür, welche Gegenleistung der Käufer von der Ware für das Geld leisten musste, mit dem er einkauft, wo er das Geld her hat, wie er da gekommen ist. Noch interessiert er sich dafür, welche Sorte Arbeit in den Waren steckt, die der Warenverkäufer auf dem Markt tut. Ihn interessiert nur, dass sich, mal ein Marx-Zitat, zwei juristisch gleiche Personen, also freie Eigentümer ihrer jeweiligen Waren, an den Vertrag gehalten, das heißt ihrem Willen den gemeinsamen staatlich vorgegebenen Rechtsausdruck gegeben haben. Worin steckt nun in diesem rechtlich geregelten Tausch weiterhin das Material für den bleibenden Gegensatz? Kein großes Geheimnis. Er ist ja nicht die Erfüllung des jeweiligen Interesses. Da kann sich der Verkäufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen. Nein, der Käufer. Da kann sich der Käufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen, wenn der Gebrauchswert Mängel aufweist oder wenn er entdeckt, dass beim Konkurrenten die gerade gekaufte Ware nur halb so teuer ist. Und da kann der Verkäufer sauer werden, wenn er zum Beispiel merkt, dass die Raten nicht regelmäßig gezahlt werden, für die er sein Zeug losgeworden ist. All das läuft hier in dieser Gesellschaft. Jede andere Form des Umgangs mit dem beschädigten erlaubten Interesse geht nicht. Man hat sich an den Vertrag zu halten. Allenfalls darf man nochmal meckern. Und wer meckert, der darf schon wieder eine lizenzierte Freiheit benutzen. Man darf ja hierzulande seinen Ärger äußern. Die hochgelobte Meinungsfreiheit ist für nichts anderes eingerichtet, als dafür seinen Ärger loszuwerden. Offensichtlich weiß die demokratische Herrschaft, dass das System des Privateigentums dauerhaft Gründe für Beschwerden und Klagen Privateigentümer aller Art liefert. Denen auf den Grund zu gehen, die Gründe zu beseitigen, die für den Ärger jeweils verantwortlich sind, das ist allerdings in dieser famosen Freiheit nicht vorgesehen. Es verhält sich umgekehrt und dafür steht die Meinungsfreiheit. Der Mensch soll bereits damit zufrieden sein, dass er seine Klagen äußern darf Was will er auch mehr? Darf man das doch in undemokratischen Systemen nicht? Da hat dieses Lob am Anfang seine Bedeutung. Sollte sich die Zufriedenheit immer noch nicht über die Benutzung dieser Lizenz zur freien Meinungsäußerung eingestellt haben, also darüber, dass man seinem Ärger Luft gemacht hat, wittert vielleicht eine der beiden Seiten, Käufer und Verkäufer, einen Vertragsbruch. Dann eröffnet das demokratische System dem Menschen glatt die nächste Freiheit. Und die nächste Freiheit besteht darin, nicht darin, was man erst negativ, besteht nicht darin, dass sie sich bei demjenigen schadlos halten dürfen, von dem sie meinen, hätte sie übers Ohr gehauen. Die demokratisch erlaubte Freiheit besteht darin, ihr wisst es, dass er als Privateigentümer die Rechtmäßigkeit des beiderseitigen Freiheitsgebrauchs überprüfen lassen darf. Wohlgemerkt nur die Rechtmäßigkeit. Dass das eine oder andere Interesse in so einem Kontrakt, in so einem Vertrag unter die Räder gekommen ist, mag sein, das ist aber gar nicht Gegenstand der Überprüfung, die stattfindet. Völlig unabhängig davon, dass der Mensch selber der Auffassung sein kann, alles, was seinem Interesse in die Quere kommt, sei Recht, wendet er sich an den Staat, der aber einen ganz anderen Maßstab hat, wenn er das überprüft. Sein Maßstab ist nichts anderes als das System des Privateigentums hat zu funktionieren. Und an die Entscheidungen haben die Menschen sich zu halten. Aus dieser Trilogie von erlaubten Freiheiten, die ich jetzt mal kurz aufgeblättert habe, ergibt sich, dass so viele Menschen auch meinen, dieser ganze Freiheitszirkus sei eine Einrichtung, die bloß für sie da ist. Eine Einrichtung, die sie als Mittel für sich einsetzen können, weil sie dürfen ja, was auch immer dann das Es ist, was sie dürfen. Damit bin ich beim letzten Punkt in der Kritik der staatlichen Freiheitsgarantie angekommen. Ich mache noch ein bisschen weiter an diesem Beispiel mit dem Kauf. Also an diesem Pulloverkauf oder was es war, weitergedacht. Haben die sich vertragsgemäß verhalten, Verkäufer und Verkäufer, dann hat nun jeder sein Privateigentum. Der eine hat das Strickwams und der andere hat das Geld. Und jeder darf bei Übergriffen, habe ich gerade eben gesagt, auf das Eigentum nicht sein Interesse, sondern staatlichen Rechtsschutz reklamieren. Und das gilt für alle Eigentümer. Privateigentum ist nämlich zunächst mal nichts anderes als Privateigentum. Ganz gleichgültig, welche ökonomische Qualität und Quantität es besitzt. Immerhin sind alle Privateigentümer gleich, vor dem Gesetz gleich, nämlich beim zweiten Wert. Dieser zweite hochgeschätzte Grundsatz der Demokratie, den wir der Französischen Revolution verdanken, meint natürlich nicht, das muss man immer mal wieder deutlich machen, gegen linke Ideologen, die das anders sehen, nicht Gleichheit der Lebensumstände, schon gar nicht Gleichheit von guten, vortrefflichen Lebensumständen. Vielmehr verspricht der bürgerliche Staat, dass das Recht für alle gilt. Und das heißt andersrum Folgendes. Das heißt, niemand darf sich über das Recht hinwegsetzen oder sich nicht von ihm betroffen fühlen. Zum Beispiel mit dem Argument, man hätte ihn gefragt, er würde von den Gesetzen sowieso nichts halten und ein Freund von Gleichheit sei er auch nicht. Die Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet damit, dass der Staat als rechtsetzende Instanz desinteressiert ist an allen Unterschieden, die es zwischen den Privateigentümern vielleicht sonst noch gibt, seien es natürliche, seien es politische, seien es soziale, seien es ökonomische. Allerdings hat dieses Desinteresse noch ein paar andere Seiten, auf die es dem Staat mit der Garantie der Gleichheit vor dem Recht schwer ankommt. Denn jede Gleichbehandlung sorgt erstens für den Fortbestand bestehender Ungleichheiten am Privateigentum. Das ist das Erste. Und damit zweitens für die Entfaltung der ökonomischen Potenzen dieser bestehenden Ungleichheiten am Privateigentum. Was heißt das? Das ist ein bisschen ausgeführt. Erstmal zu den Ungleichheiten im Privateigentum selbst. Man sollte sich schon mal fragen, unter welchen Verhältnissen es eigentlich Sinn macht, gekaufte Konsumgüter, zum Beispiel unseren Pullover, unter staatlichen Eigentumsschutz zu stellen. Also vor Diebstahl beispielsweise zu schützen. Sinn macht das nur unter Verhältnissen, in denen die Benutzer von Pullovern keine Verfügung über die Produktion derartiger Oberbekleidung haben. Hätten sie die Verfügung über die Produktion, müsste niemand einen Pullover klauen, könnte er sich den Pullover selbst produzieren lassen oder einen gemeinschaftlich produzierten besorgen. Das heißt, das Recht des Privateigentums, andere von der Verfügung über seine Produkte auszuschließen, in dem Fall auch Konsumgüter, macht folglich nur dort Sinn, wo zugleich mit den Produkten aller Art auch die Produktionsmittel in privater Hand sind. Jeder Schutz des Privateigentums an Produkten wäre dort völlig albern, wo es vergesellschaftete Produktionsmittel gäbe, wo der unmittelbare Zusammenhang von Produktion, Verfügung über die Produkte und Benutzung der Produkte nach Maßgabe von Bedürfnissen organisiert wäre. Es müsste das Produkt, kein Produkt, dort als privates Eigentum vor anderen geschützt werden, wo die Menschen gemeinschaftlich die Herren über deren Produktion, sprich über deren Produktionsmittel wären. Was eben umgekehrt bedeutet, dass es beim staatlichen Schutz des Privateigentums in erster Linie genau auf diese Abteilung, auf die Produktionsmittel ankommt. Alle sind geschützt. Aber die Bedeutung des Schutzes liegt eindeutig darauf, die sind der Witz an der ganzen Sache. Daran sortiert sich die Gesellschaft, wie man weiß, nach Klassen. Und das macht jenen Gegensatz aus, der Witz der kapitalistischen Gesellschaft ist. Und der ist damit per Staatsgewalt als Freiheit des Privateigentums festgeschrieben und geschützt. Es gibt eben Privateigentümer, die haben Eigentum an Produktionsmitteln. Und solche Privateigentümer, die haben so wenig, dass sie nichts davon, was sie brauchen, selbst herstellen können, dass sie vielmehr in Fabriken, die fremdes Eigentum sind, mit Arbeit ihr Geld verdienen müssen. Die Freiheit dieser Klasse besteht folglich darin, sich für schlichten Lebensunterhalt als Menschenmaterial dienstbar machen zu dürfen. Das heißt, was diese Privateigentümer müssen, ihre Arbeitskraft verkaufen, das dürfen sie schon wieder. Hurra! Sie dürfen sich selbst ihr Arbeitsvermögen als ihr Privateigentum gegen Geld zur Verfügung stellen. Nicht zuletzt deswegen gibt es einen weiteren Artikel im Grundgesetz, der die Freiheit der Person für unverletzlich erklärt. Nein, hierzulande sind die Menschen keine Sklaven oder Leibeigene. Ihr großer Vorteil gegenüber dem Feudalismus und dem Sklaventum besteht darin, dass sie sich glatt selbst verkaufen dürfen. Die unterschiedliche Qualität am Eigentum und was daraus für die Lebensqualität der Menschen folgt, kümmert den Staat zunächst wenig. Er sorgt allein dafür, dass die von ihm verfügten Freiheitslizenzen von allen, und da kennt er kein Pardon, von allen eingehalten werden. Doch bedeutet das Einhalten, das gleichmäßige Einhalten der Freiheitslizenzen, gerade wegen des Gegensatzes am Privateigentum. Die einen haben Privateigentum an Produktionsmittel, Kapital, die anderen nichts. Gerade deswegen fällt die Lebensqualität der unterschiedlichen Privateigentümer ausgesprochen unterschiedlich aus. So fallen bei den Eigentümern von Produktionsmitteln, von Kapital, kann ich auch sagen, Rechtsfreiheit und Interesse, also das Dürfen und das Wollen, ziemlich in eins. Die staatliche Ermächtigung, der sie nachgehen, die sie benutzen, aus ihrem Privateigentum, Produktionsmittel, Kapital, optimalen Nutzen zu ziehen, das Privateigentum zur Geldvermehrung einzusetzen, ist mit der Freiheit ihres bestimmten Privateigentums, Produktionsmittel, unmittelbar geschützt. Entsprechend sieht es auch um ihre ökonomische Macht aus. Mit Eigentum an Produktionsmitteln, an Kapital zu wirtschaften, das ist bereits Ausübung ökonomischer Macht. Und die entfaltet sich, na wie, als Erpressungsmacht gegenüber jenen Privateigentümern, die eigentlich Privateigentümer nur juristisch, nicht aber ökonomisch sind. Womit spiegelbildlich eigentlich für die schon alles Nötige gesagt ist, deren Ermächtigung zum Verkauf von sich selbst fällt gerade nicht mit den von ihnen angestrebten materiellen Erträgen, Verdienst, Lohn für vernünftiges Leben zusammen. Bei ihnen treten ganz umgekehrt Dürfen und Wollen, erlaubte Freiheit und Interesse auseinander. Die staatliche Lizenz zum freien Umgang mit ihrem Privateigentum in Anführungszeichen schafft ihnen gerade keine Macht, sondern steht für ihre Ohnmacht. Sie sind zum Dienst an der Erpressungsmacht der anderen Klasse genötigt. Ihr Verkauf ihrer Arbeitskraft ist nichts als Notverkauf. Und sie stehen ohne Subsistenzmittel da, wenn der nicht zustande kommt. Also, was gleiche Freiheitsrechte, Gleichheit vor dem Recht taugt, das hängt allein von den Mitteln ab, über die die jeweiligen Privateigentümer verfügen. Und da die bei Kapitalisten und Lohnarbeitern eben gegensätzlich ausfallen, Privateigentümer auf der einen Seite, Nichteigentümer auf der anderen Seite, ist mit der demokratisch gepriesenen Gleichheit vor dem Recht, wie ich vorhin in der These angekündigt habe, die Entfaltung der ökonomischen Qualität dieses Gegensatzes freigesetzt. Gleichheit vor dem Recht setzt das frei. Die einen schlagen aus der Wahrnehmung ihrer Privateigentumsfreiheit dadurch Gewinn, dass die anderen im Dienst am fremden Geldreichtum den erlaubten Dauerkampf ums Lebensnotwendige führen müssen, der, wie man weiß, kaum die Sicherstellung der weiteren Veräußerbarkeit ihres sogenannten Privateigentums bringt. Und der Staat hat dabei kein anderes Interesse, als diesen Gegensatz zwischen den Klassen funktional zu halten. Und funktional halten heißt nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass jeder mit seinem Privateigentum im Rahmen der ihm zukommenden Freiheitslizenzen agiert. Und genau deswegen ist der hiesige Staat Klassenstaat. Deswegen ist er Klassenstaat. Mit dieser Selbstverpflichtung des Staates auf das Funktionieren des von diesem zentralen Gegensatzes bestimmten kapitalistischen Ladens zu achten, mit dieser Selbstverpflichtung existiert der politische Staat in der Demokratie, übrigens historisch erstmals, getrennt von den ökonomisch Mächtigen. Es gibt politische Macht und es gibt ökonomische Macht und beide fallen nicht in eins. Diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht unterscheidet denn den demokratischen Staat auch von vorbürgerlichen Formen der Herrschaft. In denen hatte er, beziehungsweise sofern es sowas noch gibt, hat das Herrschaftspersonal zugleich mit der Macht den Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen des gesamten Machtbereiches gesichert. Macht diente privater Bereicherung von Herrschern. Der demokratische Staat, auch das ist etwas, was man ihnen angeblich zugutehalten sollte, macht den Inhabern der ökonomischen Macht, den Privateigentümern von Kapital, den Reichtum erst einmal nicht streitig. Er tritt nicht an, um sich diesen Reichtum mit Gewalt anzueignen. Ausnahmen bestätigen die Regel, Korruption und so weiter. Nein, dieser privat erwirtschaftete, von der ökonomischen Macht privat erwirtschaftete Reichtum soll als nationaler Reichtum wachsen, nicht als der von Merkel, Kohl, Schröder und so weiter. Lafontaine. Das heißt aber nicht, dass die politische Macht nicht aus ganz eigenen Gründen durchaus materielle Ansprüche an den produzierten Reichtum anmeldet und, wie man weiß, per Steuergesetz durchsetzt. Als Sachwalter des kapitalistischen Ladens hat die Staatsgewalt durchaus ein Eigeninteresse am Erfolg der nationalen Reichtumsproduktion. Dieses Eigeninteresse heißt Einrichtung und beständige Kontrolle dieses demokratischen Freiheitsstaats, dafür sorgen, dass der Gegensatz funktional bleibt für Wachstum, kostet Geld, und zwar nicht zu knapp. Dass diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht das Gegenteil von dem ist, was Linke gern draus machen, nämlich eine Deklaration der demokratischen Herrschaft, ich habe es am Anfang schon gesagt, zum bloßen politischen Werkzeug, das derzeit in den falschen Händen ist, nämlich in denen der Monopole, aber in die richtigen, die des Volkes gehört, dass dies ein Quatsch ist, müsste deutlich geworden sein. Nicht, weil die Kapitalisten die Regierung, die eigentlich ein zweckloses Instrument namens Staat ist, nicht weil die Kapitalisten die Regierung bestochen und gekauft haben, ist der Staat kapitalistischer Staat, sondern weil der demokratische Staat per Freiheitslizenzen die Leute auf das Privateigentum und seinen kapitalistischen Zweck verpflichtet. Das macht den demokratischen Staat zum Klassenstaat. Und umgekehrt an die Adresse der Liberalen, die machen wieder den umgekehrten Fehler, wenn die in der Trennung, die Liberalen in der Trennung von politischer und ökonomischer Macht ein erwünschtes Heraushalten des Staates aus der Wirtschaft entdecken, der hat die Finger davon zu lassen, täuschen auch sie sich. Gerade in dieser Trennung der politischen von der ökonomischen Macht, der Vergabe von Freiheitslizenzen und der damit verbundenen Verpflichtung auf das Privateigentum ist das Kapitalinteresse als allgemeines Interesse der Gesellschaft politisch organisiert. Mein Schlusswort. Also ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, damit, dass Demokratie die Herrschaftsform des Kapitalismus ist. Die staatlich erteilten abstrakten Freiheitslizenzen taugen mit der Verpflichtung der Menschen auf das Privateigentum nur für diese Produktionsweise. Was die materiellen Grundlagen des Lebens angeht, steht mit der erlaubten Freiheit zur Entfaltung der Person, materiellen Grundlagen anbelangt, nichts zur Disposition der Bürger. Das kapitalistische Produktionsverhältnis ist mit der abstrakten Freiheit alternativlos als Lebensweise für die wenigen mit viel und für die vielen mit wenig oder gar keinem Privateigentum festgeschrieben. Das ist ja gerade der Witz an der demokratischen Tour von Herrschaft. Die erlaubte Freiheit organisiert die Unterwerfung und das staatliche Zwangsregime und seine ökonomischen Zwecke gleich mit. Das Dürfen der Menschen ist, so klingt so albern, ist alternativlos. Niemand kann sich dem Dürfen entziehen und sagen, diese Erlaubnisse, diese Freiheiten brauche ich nicht, will ich nicht, kann ich gar nicht leiden. Denn es sind ja gerade diese Erlaubnisse, mit denen die politische Gewalt den freien Willen seiner Bürger auf die hiesige Ordnung verpflichtet. All das hält die Leute hierzulande, unterstrichen hierzulande, nicht davon ab, an demokratischer Herrschaft festzuhalten. Im Gegenteil. Ihre gute Meinung über ihre Obrigkeit ist ziemlich unerschütterlich. Und auch ihre schlechte Meinung über die Obrigkeit ändert nichts daran. Die schlechte Meinung dient in aller Regel immer nur als Resonieren über falsche Figuren im Amt und Ähnliches auftaucht. Auch ihre schlechte Meinung ändert nichts daran, dass sie irgendwie davon überzeugt sind, den Staat, der ihnen mit der Freiheit das Diktat des Privateigentums verordnet, als Mittel für ihr Zurechtkommen zu benötigen. So erfüllt sich in der erfolgreichen Demokratie letztlich auch der dritte Großwert der Demokratie, die Brüderlichkeit. So gerät das Staatsvolk zu einem Einigvolk von deutschen Brüdern und natürlich auch Schwestern und nicht nur bei Fußballweltmeisterschaften. Auf die Organisation der Zustimmung des Volkes zur Herrschaft und deren ständige Überprüfung, also ständige Überprüfung der Zustimmung, will der demokratische Staat dennoch nicht verzichten, regelmäßig hält er Wahlen ab, über die alles Weitere am Montag erzählt werden soll. Das war's.